Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Bei Landesverfassungsgerichten muss man nicht befürchten, nicht rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, weil Autogrammjäger einem auflauern, das passiert nicht.
Es wurde eine Klage gegen Sie eingereicht.
Das gehört heutzutage nun mal dazu.
Sie sehen Deutschland und auch Thüringen damit als wehrhafte Demokratie. Die lebt vom Meinungsstreit.
Wir haben auf Bundesebene eher darunter gelitten, dass es zu wenig Streit gab und zu viel Konsens.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen, dem politischen Podcast der Thüringer Funke-Zeitung, Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringische Landeszeitung. Heute an unserer Seite Klaus-Dieter von der Weiden, wobei ich weiß, dass Dieter eigentlich in der Regel weggelassen wird, oder Herr von der Weiden?
Ja, so ist es.
Er ist Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht. Seit 2022 ist er zudem Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofs. Herzlich willkommen, Herr von der Weiden.
Guten Abend.
Und mit mir im Studio in Erfurt meine Kollegin Elena Vogel. Wir sind beide politische Reporter bei Funke in Thüringen. Hallo Elena.
Hi Elmar. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist auch mein lieber Kollege Elmar Otto. Herr von der Weiden, Sie stammen aus Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach.
Ja.
Und sind seit 2011 Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.
Ja.
Können Sie kurz sagen, wie Sie nach Thüringen gekommen sind?
Ich bin 1996 nach Thüringen gekommen, als quasi verspäteter Aufbauhelfer in Anführungszeichen. Ich habe 1989 als Richter, als Verwaltungsrichter in Rheinland-Pfalz angefangen. Und der Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Thüringen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Und deswegen bin ich damals im Wege der Abordnung zum Oberverwaltungsgericht nach Weimar gekommen und war da für ein paar Jahre tätig.
Dann waren Sie noch im Justizministerium?
Genau.
Und in der Staatskanzlei?
Genau.
Und seit 2015 gehören Sie dem Verfassungsgerichtshof an?
Genau, wobei der Verfassungsgerichtshof ja ein Gericht ist mit Richtern, die diese Aufgabe neben ihrem Hauptberuf machen. Und bei mir ist es neben dem Hauptberuf des Richters am Bundesverwaltungsgericht, wie ja schon gesagt wurde.
Genau, und seit 2022 sind Sie dessen Präsident.
So ist es.
Ja.
Ja, und Sie feiern bald Geburtstag. Also Sie auch, aber erst im Dezember, ne? Was ich jetzt meinte, das Verfassungsgericht.
Genau.
Feiert Geburtstag, nämlich 30-jähriges. Gibt es eine große Feier?
Gibt eine große Feier. Es gibt eine Festveranstaltung am 27. extra an einem Samstag, weil wir haben das in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil ist der klassische Teil, wie ja überall stattfindet bei solchen Jubiläen mit Festreden. Wir haben Herrn Professor Habert, den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, als Festredner mit Reden des Ministerpräsidenten, des Landtagspräsidenten und auch von mir als Verfassungsgerichtspräsident und mit einer Reihe von Ehrengästen, die zu solchen Anlässen eingeladen werden. Das ist der Vormittagsteil. Noch spannender wird wahrscheinlich der Nachmittagsteil, denn ab 13.30 Uhr bis gegen 16 Uhr werden wir als Verfassungsrichter zur Verfügung stehen für Gespräche mit Bürgern. Das ist ein ganz offenes Format, bislang auch von den Kollegen in anderen Bundesländern noch nicht so erprobt. Ein bisschen vom Bundesverfassungsgericht immer am Tag der Deutschen Einheit Gespräche mit Bürgern. Und das wollen wir auch anbieten, weil in, ich sag mal, so spannenden, bewegenden und bewegten Zeiten wie jetzt ist es ganz wichtig, dass die Richter, gerade die Verfassungsrichter, mit den Bürgern ins Gespräch kommen, die Arbeit erläutern können, für Fragen zur Verfügung stehen und sicherlich auch das eine oder andere an vielleicht auch kritischer Äußerung aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen können.
Wie ist denn die allgemeine Resonanz auf die Arbeit des Gerichts aus Ihrer Sicht erwarten und vielleicht wie ist Ihre Erwartungshaltung auf diesen Tag? Glauben Sie, dass es sehr viele kritische Stimmen geben wird? Und was mich eigentlich auch noch interessieren würde, haben Sie so einen kleinen Promi-Status zumindest, also weil Sie an der Spitze dieses doch sehr exponierten Gerichts stehen, werden Sie auf der Straße erkannt?
Nein, nein, nein. Da gibt es keinen Promi-Status. Selbst in Juristenkreisen sind die genauen Details der Zuständigkeit, der Arbeitsweise, der Zusammensetzung von Landesverfassungsgerichten nicht bekannt. Beim Bundesverfassungsgericht ist es anders, besonders wenn es so spektakuläre Ereignisse gibt, wie die im Sommer gescheiterte Verfassungsrichterwahl. Aber bei Landesverfassungsgerichten muss man nicht befürchten, nicht rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, weil Autogrammjäger einem auflauern, das passiert nicht.
Viele Menschen sehen ja die Verfassung auch eher als irgendwie was Abstraktes an, können damit vielleicht jetzt im Ersten nicht so viel plastisch mit anfangen. Wie können Sie Bürgerinnen und Bürgern den direkten Nutzen und den Schutz erklären, den die Verfassung auch im Alltag bietet?
Ja, die Verfassung ist gewissermaßen das rechtliche Gerüst im Hintergrund, das dafür sorgt, dass es im Vordergrund vernünftig läuft, vernünftig auch aus Sicht der Bürger, weil da spielen die Grundrechte eine Rolle, die die Bürger haben auf Bundesebene, auf Landesebene, die auch in das sonstige Recht hineinwirken, auch ins bürgerliche Recht, was ja die Rechtsbeziehung zwischen Privaten regelt, im öffentlichen Recht sowieso, also im Verwaltungsrecht, wo der Bürger und der Staat miteinander in Kontakt treten, im Strafrecht ohnehin. Also da gibt's ganz viele Fälle, bei denen die Verfassung eben den Rahmen bildet zum Schutze der Bürgerinnen und Bürger, ohne dass es im Konkreten bewusst ist. Vielleicht kann man es auch so von der anderen Seite mal formulieren, die Verfassung setzt ja der Politik auch Grenzen. Und diese Grenzen werden immer erst dann bewusst, wenn das Bundesverfassungsgericht und ein Landesverfassungsgericht eine entsprechende Entscheidung trifft, dass der Staat an dieser oder jener Stelle sich zu viel Rechte beansprucht hat, zum Beispiel im Polizeirecht, wenn die Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der Bürger oder in sonstige Freiheitsrechte zu stark sind, dann wird es bewusst, aber im Hintergrund ist das Recht und das Verfassungsrecht immer präsent und es ist auch gut so, dass das so ist.
Das heißt, Sie wollen auch lieber im Hintergrund bleiben?
Richter sind, ich will nicht sagen von Natur aus, aber von ihrer Rolle aus eher im Hintergrund, weil sie haben den Maßstab des Rechts, sie sind keine politischen Akteure, wie in der Legislative, dem Parlament oder der Exekutive der Regierung, sondern sie sind juristische Akteure. Das heißt, sie kontrollieren, sie gestalten nicht selbst. Wer Politik machen will, soll in die Politik gehen, aber nicht zum Gericht. Das gilt auch fürs Verfassungsgericht auf allen Ebenen, auf Bundesebene wie auf Landesebene und auch die Arbeitsweise im Gericht ist ja nicht auf Konfrontationen angelegt, wie das politische Geschäft es notwendigerweise mit sich bringt, sondern es ist auf Konsensfindung, auf das Suchen und auch Finden der richtigen juristischen Lösung angelegt. Das ist eine grundsätzlich andere Denk- und Arbeitsweise als im politischen Raum.
Und wie oft kommt es vor, dass das Gericht jetzt wirklich eingreifen muss, also Entscheidung des Landtags oder der Landesregierung aufheben muss?
Ja, also wir kommen nur dann zum Zuge, wenn wir angerufen werden, wie das rechtstechnisch heißt. Wenn also bei uns ein Antrag gestellt wird.
Das heißt,
wird,
Sie werden nicht tatsächlich angerufen, wie man sich das jetzt vorstellt?
Nee, telefonisch geht das bei uns nicht. Das geht schriftlich. Wir sind auf dem Weg, auch für Anwälte elektronisch anrufbar zu sein. Das kommt im nächsten Jahr. Noch geht alles schriftlich. Nein, wir werden entweder Institutionen des Staates, Fraktionen, Parteien, Landesregierung treten an uns heran mit im staatsorganisationsrechtlichen Bereich, also in dem Bereich, wo die Staatsorgane miteinander agieren und auch dann die Rechte, die sich aus der Verfassung ergeben, im konkreten Einzelfall streitig sein können, wo wir dann angerufen werden, um die Dinge zu entscheiden. Gab es ja auch ein paar prominente Fälle in noch nicht allzu langer Zeit zurückliegend. Und ansonsten werden wir von Bürgern angerufen im Wege der Verfassungsbeschwerde. Das ist ja ein bekanntes Instrument, was gewissermaßen die allerletzte Chance darstellt, wenn man meint, dass eine letztinstanzliche Entscheidung bei uns dann eines Landesgerichts die Verfassung verletzt, Verfahrensrechte verletzt, willkürlich ist oder aus anderen Gründen Grundrechte der Bürger verletzt.
Welche Bedeutung hat das Gericht für das politische Gleichgewicht im Land? Ist es mehr Schiedsrichter, mehr Wächter oder Korrektiv oder ist es alles drei?
Also für das Gleichgewicht in dem Sinne nicht, aber das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Die Arbeitsweise des Gerichts ist eine, wie schon gesagt, ausgleichende und ausschließlich an rechtlichen Kriterien, sprich an der Verfassung orientierte. Das heißt, es ist völlig egal, wenn zum Beispiel Minderheitenrechte geltend gemacht werden von Fraktionen, die sich nicht hinreichend berücksichtigt finden in parlamentarischen Gremien, zum Beispiel, oder wenn ein Abgeordneter meint, dass die Landesregierung eine parlamentarische Anfrage, die er gestellt hat, nicht korrekt oder nicht erschöpfend beantwortet hat, dann schauen wir uns den Fall immer an, ohne Rücksicht darauf, wer jetzt gerade in der Landesregierung sitzt und welcher Fraktion der Abgeordnete angehört. Das muss auch so sein. Erstens ist das unsere Aufgabe. Und zweitens hängt davon natürlich auch unsere Akzeptanz ab. Und auch bei den Rechtssätzen, also den Maßstäben, die wir entwickeln, ist ganz wichtig. Diese Maßstäbe müssen auch dann noch gelten, wenn sich die Konstellationen ändern. Auch wenn sich Konstellationen ergeben, die andernorts in Deutschland noch nicht so vorstellbar sind, die aber in den neuen Ländern vorstellbar sind, auch wenn die sich mal ergeben sollten, dann müssen unsere Maßstäbe, die wir aus der Verfassung entwickelt haben, noch genauso gelten wie jetzt. Würden wir dann andere Maßstäbe entwickeln, nach dem Motto, oh, jetzt haben wir aber festgestellt, es läuft doch anders, wäre natürlich unser Renommee, unsere Akzeptanz dahin. Das wollen wir nicht. Aber das ist gar keine zielgerichtete Geschichte, das macht man quasi automatisch. Das macht man immer so. Als Richter, als normaler Richter in Anführungszeichen und als Verfassungsrichter erst recht.
Haben Sie den Eindruck, dass die Verfassung und damit auch das Verfassungsgericht heute mehr herausgefordert ist als noch vor 10 oder 20 Jahren?
Ja, also die Verfassungsgerichte natürlich da vorneweg, das Bundesverfassungsgericht, aber auch die Landesverfassungsgerichte sind stärker auch in der kritischen Betrachtung. Sage ich jetzt etwas euphemistisch, zum Teil gibt es in entsprechenden Blasen natürlich auch fachlich wenig qualifizierte und von bestimmten Absichten getragene Darstellungen von unseren Entscheidungen oder von der Zusammensetzung des Gerichts oder von anderen Dingen, bei denen ich mir persönlich etwas mehr Sachlichkeit wünschen würde. Das war früher in der Tat in der Form nicht der Fall. Aber die Dinge sind, wie sie sind und damit muss man umgehen. Und das ist auch ein Moment, wenn also Richter persönlich angegriffen werden, ist ja auf Bundesebene und auch auf Landesebene schon vorgekommen, muss niemand hoffen oder fürchten, je nach Standpunkt, dass das die Richter beeinflusst. Das ist nicht der Fall. So, das muss man als Richter aushalten, damit muss man umgehen können. Das darf nicht dazu führen und das führt auch nicht dazu, dass man jetzt vorsichtiger ist oder am Ende sogar befangen ist, weil man den betreffenden Akteuren, die man ja im Zweifel beim nächsten Verfahren wieder vor sich hat, denen das übel nimmt. Da bedarf es einer Professionalität und einer professionellen Distanz. Und da würde ich für alle Kolleginnen und Kollegen beim Verfassungsgericht oder nicht nur bei uns, sondern auch sonst, soweit ich sie kenne, aber ich denke auch darüber hinaus, die Hand ins Feuer legen. Das wirkt sich nicht auf die Rechtsprechung aus. Wenn da also Kampagnen gefahren werden oder persönliche Angriffe vonstatten gehen, das schadet der Rechtsprechung erstmal nicht.
Also die Richterin, die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter ist ein hohes Gut, ja, wie Sie jetzt gesagt haben. Jetzt gab es ja auch Delegitimierungsversuche gegen Sie und also es wurde eine Klage gegen Sie eingereicht und auch gegen einen Richter bei Ihnen. Auch da war der Vorwurf, Sie seien befangen gewesen. Wenn ich das jetzt mal so ganz verkürzt wiedergeben darf, fällt das einfach ab oder wie gehen Sie denn damit um?
Ja, im Grunde habe ich es eben schon mittelbar gesagt. Also Das ist nicht so, dass einem das erfreut, aber es ist auch nicht so, dass das einen wirklich nachhaltig belastet oder beschwert. Das gehört heutzutage nun mal dazu, zu dem Geschäft in Anführungszeichen, zu den Dingen. Damit müssen wir umgehen und damit können wir auch umgehen.
Aber ist das auch eine Strategie, die gefahren wird?
Das will ich natürlich nicht werten, was das ist. Es ist nicht schön, aber es ist auch nicht tragisch.
Im April hat der Landtag mit deutlicher Mehrheit einen AfD-Kandidaten auch zum stellvertretenden Mitglied des Verfassungsgerichtshofs gemacht. Das war ein Novum und es war in der öffentlichen Diskussion sehr umstritten, weil die AfD, der Landesverband der AfD in Thüringen, vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Wie ist das Miteinander mit diesen Kollegen? Oder
das Miteinander ist völlig unproblematisch mit diesem Kollegen. Das kann ich so sagen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich fand, wenn wir jetzt eben von Kampagnen geredet haben, ich fand das auch nicht wirklich gut, dass im Nachhinein, nach der Wahl, ich bin froh über jede Wahl, die funktioniert, auch medial da in alten Facebook-Einträgen etc. da rumgekramt worden ist. Da finden sich natürlich bei ganz vielen Leuten Dinge. Wenn jemand zum Verfassungsrichter gewählt ist, egal wer ihn vorgeschlagen hat, sollte man ihm meines Erachtens so eine Art Grundvertrauen entgegenbringen, dass er seinen Job auch ordentlich macht. Das gilt für alle Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Gerichts, da habe ich auch so eine gewisse Fürsorgepflicht, so empfinde ich sie auch. Und das ist unproblematisch. Es ist ohnehin so, dass ich auch schon vor dem Entstehen einer Sperrminorität mich öffentlich dazu geäußert habe, dass ich meine, dass es gut ist, wenn sich die parlamentarischen Kräfteverhältnisse auch in entsprechenden Vorschlägen und wenn die konkret vorgeschlagene Person dann respektabel ist, dann auch in entsprechenden Wahlen niederschlagen. Das kann letzten Endes der Akzeptanz der Entscheidungen, die ja möglichst groß sein sollen, nur gut tun.
Weil Sie auf die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse anspielen, die AfD fühlt sich ausgegrenzt, beispielsweise was jetzt die Besetzung des Landtagspräsidiums angeht. Da ist ja AfD-Kandidaten bislang nie gewählt worden als Landtagsvize. In der Vergangenheit war es sogar immer so, dass der stärksten Fraktion das Präsidentenamt zukam. Können Sie das nachvollziehen, ohne jetzt gleich Ihre Unabhängigkeit über Bord zu werfen, ihre richterliche?
Da gab's zu dem Thema gibt's eine rechtliche Ebene und eine politische Ebene. Die rechtliche Ebene haben wir vor einem Jahr entschieden, dass es ein solches Recht nicht gibt. Meines Erachtens eine relativ einfache und klare Angelegenheit in rechtlicher Hinsicht. In politischer Hinsicht ist es ungleich schwieriger, da Vor- und Nachteile abzuwägen. Aber da bitte ich um Verständnis dafür, dass ich dieses Terrain, dieses politische Terrain hier nicht betreten möchte, sondern mich auf das rechtliche Terrain beschränken möchte.
Und das rechtliche Terrain bedeutet, niemand hat das Recht, gewählt zu werden, weil die Abgeordneten nur ihrem eigenen Gewissen gegenüber verpflichtet sind?
Das sind zwei Komponenten. Zum einen war ja die Frage, ob es ein ausschließliches Vorschlagsrecht der stärksten Fraktion für den Landtagspräsidenten Kraft Verfassungsrecht gibt. Das haben wir ja in der Entscheidung ausgeführt, dass es das nicht gibt. Das ist das, was ich meine. Das ist relativ einfach. Die nächste Frage ist, wenn ein Kandidat vorgeschlagen wird dem Parlament, egal für welches Amt, ob das Landtagspräsidium ist, ob das ein Mitglied eines Ausschusses, einer parlamentarischen Kommission oder auch eines Verfassungsrichters ist, dann gilt die Freiheit des Mandats. Dann hat jeder Abgeordnete das Recht und auch die Verantwortung, nach den Maßgaben, die sein Gewissen ihm vorgibt, die Dinge zu entscheiden. Er hat auf der einen Seite eine Freiheit, und ich sage das jetzt mal in Bezug auf die Nachwahlen, die wir ja auch in dieser Wahlperiode bei den Verfassungsrichtern und Richterinnen noch haben werden, hat natürlich auch eine Verantwortung. Die Verantwortung geht dahin, dass die Gremien besetzt werden. Und die Freiheit geht dahin, im konkreten Fall Ja oder Nein zu sagen.
Jüngst hat ja das Bundesverfassungsgericht auch erst mit der Besetzung einer Richterstelle Schlagzeilen gemacht. Also Stichwort Frauke Brosius-Gersdorf. Sie sollte auf Vorschlag der SPD-Fraktion gewählt werden. Die CDU fühlte sich dann hinterher, offensichtlich gab es vorher eine Absprache, nicht daran gebunden an so eine Absprache und hat diese Kandidatin verhindert. Was wir gerade oder vorhin nicht erwähnt haben, Sie sind ja selber CDU-Mitglied, auch wenn Sie als Richter überparteilich, unparteiisch, wie auch immer sind. Wie bewerten Sie das, was da passiert ist? Hat das nicht dem Gericht Schaden zugefügt? Und vor allen Dingen auch der Kandidatin natürlich.
Ja, es hat der Kandidatin Schaden zugefügt und es hat dem Gericht insoweit Schaden zugefügt, als in der Öffentlichkeit durch diesen Vorgang der falsche Eindruck entstehen könnte, dass Verfassungsrichter politische Akteure sind und nicht juristische Akteure im politischen Raum. Warum konnte dieser falsche Eindruck entstehen, wenn so hart gekämpft wird um eine Personalie, dann kann der Eindruck entstehen, da muss es doch um richtig was gehen. Und da ist der Grat schmal dahin, dass das eben gewissermaßen politische Emissäre sind, wie es ja zum Teil in entsprechenden sozialen Medien auch über diesen konkreten Fall hinaus behauptet wurde. Und das ist falsch. Das ist ganz falsch. Das ist auch ganz schlecht gelaufen, meines Erachtens. Und das basierte bei denjenigen, die das medial oder auch im parlamentarischen Raum so gehandhabt haben, wie sie es gehandhabt haben, auf einer grundsätzlichen Fehlvorstellung von Verfassungsgerichten oder von der Rolle des einzelnen Richters, der einzelnen Richterin in einem Verfassungsgericht. Aus der Vielfalt der unterschiedlichen Sichtweisen, was da heißt Alter, Geschlecht, berufliches Herkommen, regionales Herkommen und auch parteipolitische Verortung, soweit vorhanden, ansonsten Grundhaltung, politischer Grundhaltung, ergeben sich unterschiedliche Sichtweisen, die alle bei der Verfassungsinterpretation ihren Platz haben. Und je vielfältiger das ist, desto besser ist das. Und deswegen sollte man bei der Auswahl von Richtern darauf achten, dass diese Vorschlagsrechte, in Anführungszeichen sind ja auch nur informelle Rechte, entsprechend breit gestreut sind. Wir sprachen darüber. Man sollte aber nicht darauf achten, dass die einzelnen Personen, die dann gewählt werden, gesichtslos sind, konturenlos sind, sondern gerade aus der Vielfalt auch sehr pointiert argumentierender Personen kann sich eine sehr gute und abgewogene verfassungsgerichtliche Entscheidung ergeben. Mit anderen Worten, in einem Satz gesagt, ich hätte Frau Posius-Gersdorf als Abgeordnete mitgewählt, ohne Ach und Weh. Aber es war halt anders und jetzt steht ja eine Kollegin von mir, vom Bundesverwaltungsgericht, zur Wahl. Da hoffe ich, dass das Freitag nächste Woche glatt über die Bühne geht, damit dieses unschöne Kapitel beendet werden kann.
Vom Bund jetzt vielleicht wieder auf die Landesebene. Ist die AfD eigentlich immer noch eine der Hauptarbeitgeberinnen, so hatten Sie das, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, des Verfassungsgerichtshofs?
Ja, das ist so. Und das ist aber auch in Ordnung so. Das ist aber auch typischerweise so, dass in diesem staatsorganisationsrechtlichen Bereich die Anträge von Oppositionsfraktionen kommen. Da sind die regierungstragenden Fraktionen jetzt weniger belastet in aller Regel, dass sie ihre Rechte beim Verfassungsgericht suchen müssten. Das war früher unter anderen Farbenkonstellationen auch so. Das ist so und das ist auch in Ordnung so. Und wir scheuen die Arbeit ja auch nicht. Wir freuen uns über schöne, interessante Verfahren, die wir entscheiden können.
Und wie viele Anträge hat die AfD bislang eingereicht? Haben Sie was im Kopf?
Ich habe keine Statistik, was die AfD, seit sie im Landtag ist, an Anträgen gestellt hat. Aber es ist die klare Mehrheit von allen Anträgen, die in diesem nicht von allen Verfahren, aber von den Verfahren im staatsorganisationsrechtlichen Bereich und hat ja auch schon Erfolge erzielt. Auch das zeigt ja im Grunde, dass diese Vorwürfe, wir wären, so hieß es ja zum Teil, handverlesene Richter von Kartellparteien, ganz unschöner Begriff und auch eine ganz unschöne Formulierung, dass das eben nicht zutrifft. Und beim Bundesverfassungsgericht ist es auch so. Auch da gab es schon eine Reihe von Anträgen der AfD, die auch teilweise Erfolg hatten, wie das immer so ist.
Im Scheinwerferlicht stand das Gericht jetzt, glaube ich, zuletzt tatsächlich wegen der konstituierenden Sitzung im Thüringer Landtag.
Im richtigen Scheinwerferlicht. Ein paar Dinge haben wir danach genau, auch noch gemacht, aber das war natürlich eine besondere Nummer.
Klar. Können Sie mir kurz sagen, waren Sie an dem Tag vor Ort? Waren Sie live vor Ort? Haben Sie sich das alles mit angeschaut?
Sie meinen im Landtag?
Genau.
Ja, aber ich war am Donnerstag beim ersten Teil da und ich war auch am Samstag bei der Fortsetzung da.
Ist das so, dass man das macht? Oder hatte das praktische Gründe, um das mitzuerleben? Oder?
Ja, also wir haben ja drei Verfassungsorgane in Thüringen, Landtag, Landesregierung, Verfassungsgerichtshof. Und als Präsident dieses Verfassungsorgans, Verfassungsgerichtshof, habe ich einen Platz im Landtag. Und normalerweise, ich nutze ihn nur zu besonderen Ereignissen, wenn jetzt Verfassungsrichter gewählt werden oder wenn der Ministerpräsident gewählt wird oder bei einer konstituierenden Sitzung. Ich wäre auch da gewesen, wenn, es war ja medial, stand das ja vorher schon ein bisschen im Raum, dass da was passieren könnte. Ich wäre auch ohne diesen Kontext da gewesen als Ausdruck der Reverenz vor dem Landtag an der Stelle.
Aber war das dann gut, dass Sie da waren, weil Sie sich schon so ein bisschen gesehen haben, dass was kommt und das quasi, waren Sie darauf vorbereitet, dass Klage eingereicht wird?
Ja, wir waren darauf vorbereitet. Das deutete sich ja durch die Presseberichterstattung auch an, die konkrete verfahrensmäßige Konstellation, wer gegen wen. Das war vorher nicht so klar, aber dass die Frage thematisiert würde, gibt es einen verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruch der stärksten Fraktion, allein Vorschläge für den Landtagspräsidenten zu machen, darauf waren wir vorbereitet. Wir waren auch im letzten Jahr vorbereitet auf einen etwaigen dritten Wahlgang bei der Ministerpräsidentenwahl. Dazu ist es ja nicht gekommen. Es ist schon so, dass man sich, wenn Dinge sich abzeichnen als möglich auf den Verfassungsgerichtshof zukommen, die dann im Wege eines Eilverfahrens entschieden werden müssen, also nicht bei Hauptsacheverfahren, da wartet man natürlich ab, bis der Antrag vorliegt, aber bei solchen Dingen, die dann schnell entschieden werden müssen, dann ist es schon so, dass wir uns da auch präventiv schon mal der Dinge annehmen.
Sollte aus Ihrer Sicht die Passage in der Verfassung zum dritten Wahlgang bei der Ministerpräsidentenwahl überarbeitet werden, um da mal, das ist ja unter Juristen durchaus umstritten, mehr Rechtssicherheit zu schaffen? Viele Nichtjuristen verstehen diese Formulierung mit den meisten Stimmen nicht wirklich, beziehungsweise wundern sich dann, dass rein theoretisch ein Ministerpräsident gewählt werden könnte mit nur einer Stimme.
Ja, man hat das ja in der letzten Wahlperiode versucht, das zu regeln. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, die Umstände in dieser Wahlperiode sind nicht besser geworden, um diese Frage anzupacken.
Das ist richtig, aber das war gar nicht die Frage. Die Frage war, würden Sie sagen, man sollte es wirklich mal richtig regeln? Oder sagen Sie, ach, eigentlich für mich als Jurist ist das klar?
Ja, ich hatte ja mal angeregt, ein Verfahren zur Vorabklärung dieser Frage zu implementieren. Das könnte man machen, ohne die Verfassung anzugreifen. Es wäre schöner, wenn das ausdrücklich und zweifelsfrei in der Verfassung geklärt wäre. Ich sage mal so, wir haben uns im letzten Jahr präventiv vorsorglich mit dem Thema befasst. Auf diese Arbeit könnte aufgebaut werden, wenn sich die Frage in Zukunft noch mal stellen würde. Will sagen, wir kommen auch ohne die Klärung durch eine Ergänzung oder Änderung des Verfassungstextes am Ende hin, weil wir müssen ja realistisch sein. Es wird weder eine Klarstellung in der Verfassung geben, noch nachdem, was in der letzten Wahlperiode nicht der Fall war, wird es auch diesmal nicht so sein, wird es die Einführung eines solchen Vorabklärungsverfahrens geben.
Könnte so eine Entscheidung, wenn das Gericht angerufen würde und entscheiden müsste, könnte so eine Entscheidung dann auch von dem Bundesverfassungsgericht noch landen, dass das wieder sagt, ja, wir sind anderer Meinung?
Die könnte formal, ist es so, dass jede unserer Entscheidungen auch unter dem Aspekt des Grundgesetzes, einer Verletzung des Grundgesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht landen könnte. Allerdings ist es so, in diesem staatsorganisationsrechtlichen Bereich, anders als im grundrechtlichen Bereich, sind wir letzten Endes die Herren der Verfassung. Es gibt den Grundsatz der Trennung der Verfassungsräume. Was also die Frage des dritten Wahlgangs in der Auslegung der Thüringer Verfassung angeht, das wird in Weimar entschieden und nicht in Karlsruhe.
Ich möchte noch mal einen ganz harten Themenwechsel machen, jetzt am Ende. In der Vergangenheit wurde zweimal versucht, glaube ich, die NPD zu verbieten. Der Thüringer AfD-Landesverband wird als rechtsextrem eingestuft. Es gibt Forderungen unter anderem von der SPD, ein Verbotsverfahren gegen die AfD anzustreben. Ist das der richtige Weg oder man kann, wenn Sie...
Es ist jetzt auch wieder ein juristisches und ein politisches Thema. Bei dem Thema vorhin habe ich die politische Antwort verweigert. Hier kann ich sie geben, weil der Thüringer Verfassungsgerichtshof wird mit diesem Thema nicht befasst werden. Das ist eine Sache, die ja ausschließlich beim Bundesverfassungsgericht läuft. Ich sehe, dass wir in Deutschland nicht nur eine Demokratie, sondern eine wehrhafte Demokratie haben, aufgrund der historischen Erfahrungen, die wir mit dem Nationalsozialismus gemacht haben. Und das schärfste Schwert der wehrhaften Demokratie ist das Parteiverbotsverfahren. Dafür kann es auch Anwendungsfälle geben. Ich würde raten, sehr, sehr sorgfältig mit dem Thema umzugehen, sehr genau zu prüfen, ob die Voraussetzungen, die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Da bin ich offen gesagt ein wenig skeptisch, ob das der Fall ist. Und wenn man zu der Einschätzung käme, dass sie vorlägen, müsste man sich noch sehr genau überlegen, ob der Nutzen eines solchen Antrags und eines etwaigen Verbots größer ist als der politische Schaden, der damit verursacht würde. Aber das sind natürlich eminent politische Entscheidungen. Das ist wieder dann das, was ich jetzt gesagt habe, habe ich natürlich als Staatsbürger gesagt. Da gibt's, das habe ich nicht als Verfassungsrichter gesagt und schon gar nicht für den Verfassungsgerichtshof. Insgesamt, da gibt's natürlich auch bei uns unterschiedliche Auffassungen. Aber das sind dann jeweils persönliche Auffassungen, individuelle Auffassungen. Da gibt's keine juristische oder institutionelle Autorität, mit der wir das in Thüringen beurteilen könnten.
Sie sehen vielleicht ganz zum Schluss, Sie sehen Deutschland, Sie haben es gerade gesagt, und auch Thüringen damit als wehrhafte Demokratie. Die lebt vom Meinungsstreit auch, die lebt vom harten Meinungsstreit. Wo gibt es für Sie da dennoch eine Grenze? Gibt es für Sie eine Grenze bei so einem harten Meinungsstreit?
Also ich finde, in der Sache kann, darf und soll man auch hart streiten. Wir haben in noch nicht so lange zurückliegenden Zeiten auf Bundesebene eher darunter gelitten, dass es zu wenig Streit gab und zu viel Konsens. Es gab ja da das Wort von der asymmetrischen Demobilisierung, ganz schlecht in der Demokratie. Die Grenzen des Meinungsstreits sollten einmal dort sein, wo sie in persönlicher Verunglimpfung des politischen Gegners liegen, und sie sollten auch dort liegen, wo man den anderen nicht mehr als Mitstreiter um das Gemeinwohl sieht und wo man nicht meint, vielleicht hat er mit dem einen oder anderen ja doch recht, sondern wo man ihn als Feind betrachtet. Und diese Haltung, den anderen als Feind zu betrachten, den gibt's auch punktuell in mehreren Teilen des politischen Spektrums. Das ist nicht auf eine Richtung beschränkt. Also da sehe ich ganz abstrakt die Grenzen des politischen Meinungsstreits. Das ist jetzt eine eher politische Äußerung, das ist keine juristische Äußerung, weil die Grenzen werden sonst halt vom Strafrecht nur gebildet. Alles, was nicht strafbar ist, darf man in einer Demokratie sagen, ohne dass einem eben der Staatsanwalt oder der Strafrichter auf die Pelle rückt.
Gut, Herr von der Weyden, das war Reden wir über Thüringen, heute mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Klaus von der Weyden, der auch Bundesverwaltungsrichter ist.
Danke für das Weglassen des Dieter.
Ja. Wir sagen vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank, Elena.
Schönen Abend.
Ich bedanke mich auch.
Und tschüss.
Ein Podcast von Funke.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.